Deutschlandfunk Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Schimmel an der Wand ist weder schön noch harmlos und muss beseitigt werden. Nur wie? Und warum hat sich der Pilz ausgerechnet den Platz hinter dem Einbauschrank oder über dem Küchenfenster gesucht? Wir wollen heute über die Ursachen für Schimmelbefall sprechen, wie er beseitigt und wie eine Neuansiedlung durch Pilze verhindert werden kann. Auch die gesundheitlichen und rechtlichen Fragen bei der Schimmelbildung in Innenräumen werden wir thematisieren. Wir, das sind bei mir im Studio Rita Maria Jünnemann, Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Verbraucherzentrale NRW. Sie ist Referentin für Sanierung. Und zugeschaltet aus Oldenburg ist Thomas Warscheid. Er ist Mikrobiologe, Sachverständiger für biogene Schäden und als Gutachter tätig. Herr Warscheid, Sie als Mikrobiologe, können Sie mir ganz kurz sagen, ist Schimmelpilz eine taxonomische Bezeichnung oder eher so ein unwissenschaftlicher Sammelbegriff?
Es ist eher ein unwissenschaftlicher Sammelbegriff. Man fasst darunter eben das zusammen, was man als im Volksmund als Schimmel, als Spark, als Verschmutzung an der Oberfläche manchmal nicht erkannt als Schimmelpilze bezeichnet. Aber man hat manchmal sprechen die Leute ja auch gerne vom Pferd im Haus. Also es hat mit Schimmel in dem Sinne ist es ein Umgangsbegriff, den wir verwenden, aber der natürlich wissenschaftlich nicht so haltbar ist, weil das sich in ganz anderer Hinsicht aufdröselt auf verschiedene Arten, die wir hier betrachten müssen.
Aber diese Arten sind alles Pilze.
Das sind alles gängige Pilze und das sind eben Organismen, die eben uns physiologisch, das muss man mal vielleicht dazu sagen, im Vergleich zu den Bakterien sind die Pilze uns physiologisch sehr ähnlich und deswegen ist es auch manchmal so schwierig, sie zu bekämpfen, weil sie sich mit ähnlichen Stoffwechselwegen auskennen, die wir auch haben. Und wenn wir anfangen, die zu intervenieren, dann tun wir uns selbst auch keinen großen Gefallen, weil im Grunde genommen sind wir da physiologisch sehr ähnlich.
Also die Frage der Bekämpfung, die besprechen wir gleich ausführlich. Ja. Als Sie sagten, ja, es sind immer Pilze, hat Frau Jünnemann so ein ganz klein bisschen den Kopf geschüttelt. Frau Jünnemann, was wächst noch an der Wand?
Ja, wie Herr Warscheid schon sagte, es ist ein Sammelbegriff für das, was da unschön auf der Wand zu finden ist. Ja. Und das meiste halt davon sind Pilze. Aber er hat ja auch schon angesprochen, dass Bakterien auch mit dabei sind und so alles andere an Staub und sonst was sich dann noch zusammenrauft. Das sammelt sich dann alles zusammen.
Sie haben, Frau Jünnemann, von der feuchten Diagnose mal gesprochen. Was heißt das?
Ja, Schimmel wächst ja nur, wenn irgendwo Feuchtigkeit entstanden ist. Und wenn man rausbekommen möchte, woher der Schimmel jetzt gerade gekommen ist, dann muss man sich auf die Suche nach der Feuchtigkeit begeben.
Ich hatte vorhin schon die Stelle über dem Herd angesprochen, also Küchenfenster. Sind das so klassische Stellen oder gibt es noch welche, mit denen man gar nicht rechnet?
Ja, überall da, wo sehr viel Feuchtigkeit entsteht, besteht natürlich auch die Gefahr, dass es Stellen gibt, an der diese Feuchtigkeit länger vorherrscht. Und da ist es wiederum wichtig zu wissen, dass der Hauptbestandteil eines Schimmelbelags eben Pilze sind und Pilze wachsen einfach erst, wenn Sporen irgendwo da sind, wenn Nährboden da sind und erst dann, wenn Feuchtigkeit dazukommt, dann fangen die an zu wachsen. Und deswegen gehört das zusammen. Sobald irgendwo ein Schimmel oder ein Schimmelpilz auftaucht, muss man schauen, wo die Feuchtigkeit herkommt.
Herr Warscheid, Sporen sind aber überall, ne?
Spuren sind überall und wir müssen uns das immer klar machen, dass wir letztendlich, das was Frau Jönemann auch sagt, wir müssen uns darum kümmern, wo der Schimmel wächst. Das ist erstmal unsere Grundlage. Das möchten wir nicht, weil wenn er physiologisch aktiv ist, wenn er Stoffwechsel macht, das möchten wir nicht. Wir möchten aber auch nicht, wenn er in dieser Wachstumsphase eine Menge Sporen bildet, weil genau die sind eben Gegenstand auch gesundheitlicher Einflüsse, eben allergene Wirkung von Sporen, dass die Zahl der Sporen zumindest reduziert ist auf ein gewisses Normalmaß. Nun ist dieses Normalmaß immer sehr schwierig zu definieren. Auf der einen Seite tut es uns gar nicht so ungut, wenn wir Sporen um uns herum haben. Unser Immunsystem braucht auch ein gewisses Training. Aber das ist eben die Frage, wie weit wir das als Sachverständige eben verstehen, dass wir nicht, und das wird häufig dann auch gefordert, eine keimfreie oder sporenfreie Umwelt, die werden wir nie haben. Und die wäre auch gar nicht gewünscht, weil das würde uns eher krank machen. Das heißt also, Sporen an sich werden immer da sein. Es kommt einfach auf die Konzentration an und auf die, auch die Arten der Sporen. Das ist, macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied. Und deswegen, wie gesagt, der Wunsch nach einer keimfreien Umwelt, das sollte nicht unser Ziel sein, sondern eine gewisse Normalität, die wir auch letztendlich draußen haben, wenn wir draußen spazieren gehen. Gerade im Sommer, wenn wir alle an der frischen Luft sind, dann unterschätzen wir, dass da eine Menge Sporen durch die Gegend fliegen, die einfach natürlicherweise von den Pflanzen und von allen möglichen Dingen freigesetzt werden. Und wir merken das immer, wenn wir Luftkeimmessungen machen als Referenz in der Außenluft, sind die Keime im Sommer extrem hoch. Das schaffen wir manchmal gar nicht, solche Werte im Innenraum zu produzieren.
Dennoch spielt ja Feuchtigkeit bei der Ansiedlung von Pilzen eine große Rolle. Jetzt über dem Kochtopf, den Wasserdampf, den kann ich ja erkennen. Aber wenn irgendwo in einer Ecke in der Wohnung plötzlich schwarze oder rote Stellen entstehen und da was blüht, Frau Jünemann, wie ist das? Gibt es neben diesen offensichtlichen Feuchtigkeitsherden auch noch Stellen in der Wohnung, die sozusagen Feuchtigkeit kondensieren lassen, also wo ich ein Auge drauf haben muss?
Ja, also es ist so, dass Feuchtigkeit ja aus unterschiedlichen Quellen kommen kann. Und als allererstes muss man, wenn man also einen Schimmel entdeckt, schauen, gibt es vielleicht eine Quelle, die von außen kommt? Gibt es einen Bauschaden? Hat es einen Sturm gegeben? Ist ein Dachziegel verrutscht? Oder ist irgendwas kaputt gegangen am Fenster oder am Rollladenkasten, sodass Wasser von außen in das Gebäude eindringen kann? Das ist so die erste Quelle, die man untersuchen muss. Gibt es einen Bauschaden oder gibt es einen Leitungswasserschaden? Dann ist nämlich sofort Hilfe erforderlich, dass man versucht, dieses Wasser zurückzudrängen, Leitung abschalten, Leckage dichten, um zu sehen, dass möglichst kein weiteres Wasser in das Bauteil kommt, sodass dort genug Feuchtigkeit war, um ein Schimmelwachstum auszulösen. Mhm. Wenn das ausgeschlossen werden kann, dann kommt als nächster Faktor hinzu, dass den Schimmelsporen ja auch ausreicht, welche Feuchtigkeit wir in der Wohnung haben. Und wir produzieren ja täglich mehrere Liter Wasser, die als Wasserdampf in die Luft gehen. Und wenn vor einer Oberfläche, wo Sporen sich niedergelegt haben, wo sie auch einen Nährboden finden, wenn da längere Zeit eine relative Luftfeuchtigkeit von über 70% herrscht, dann kann man da stehen bleiben und zuschauen, bis so ein Schimmel wächst.
Mhm. Welche Rolle spielen denn sogenannte Wärmebrücken in dem Zusammenhang?
Ja, da muss man wissen, dass die Luft in Abhängigkeit von ihrer Temperatur unterschiedliche Mengen an Wasser aufnehmen kann. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank nehmen, ist sie im Kühlschrank trocken. Stellen Sie die auf den Tisch, ist sie plötzlich nass. Und das bedeutet, an der Wasserflasche, an der kalten Oberfläche, wird die Luft, die im Raum ist, abgekühlt, sodass die ihre Wassermenge an der Stelle nicht mehr halten kann. Und genau das Gleiche kann an Oberflächen in Räumen passieren, die plötzlich sehr stark abkühlen im Verhältnis zu der Raumluft. Dann kann es sein, dass zwar in der Raumluft in der Mitte so 50% Sättigung, ganz normal, für unsere Schleimhäute auch ideal, vorherrscht, aber plötzlich an einer kalten Oberfläche oder einer kalten Wandecke die Temperatur absinkt und dafür aber die Aufnahmefähigkeit der Luft für das Wasser, was darin enthalten ist, nicht mehr gegeben ist und längere Zeit über 70-80% dann vor der Oberfläche dafür sorgen, dass auch die Wandoberfläche feucht wird.
Herr Warscheid, wenn Sie gerufen werden als Gutachter, weil es einen Schimmelbefall gibt, vielleicht auch manchmal nur auf Verdacht, weil es halt so muffig riecht, wohin schauen Sie sofort in den Objekten?
Also das Erste ist erst einmal zu erfahren, wie hat sich das entwickelt? Wo kommt es, also diese Frage, wann ist das aufgetaucht? Gab es eben, wie Frau Jünemann eben schon ausführt, gibt es irgendwie Hinweise auf einen Wasserschaden oder ist das schon länger? Manchmal in Mietwohnungen ist es überstrichen worden, man sieht es nicht mehr. Man versucht erstmal einen Eindruck von dem gesamten Gebäude oder der Wohnung zu bekommen. Und dazu zählt natürlich auch, und das will ich natürlich mit anmerken, es ist einerseits die Feuchtigkeit, die natürlich immer irgendwo im Raum ist, mal mehr, mal weniger, je nach Nutzung, je nach auch Baukörper, je nach dessen Isolierung. Aber ich muss natürlich auch schauen, wo geht Wasser hin? Das heißt also, Feuchtigkeit kann auch gebunden werden. Wenn ich mineralische Baustoffe habe, dann ist dieses Wasser nicht so verfügbar für den Schimmelpilz, als wenn ich eben letztendlich zellulosehaltige, auch noch nährstoffhaltige Stoffe habe.
Also Tapeten.
Das Wasser eben in die Tapeten zum Beispiel, dass es dann eben relativ leicht ist. Das heißt, ich versuche mir erstmal ein Gesamtbild davon zu machen, wie dieses, wie hier ein Zusammenhang sein kann. Sehr häufig heißt es auch, ich saß mal so ganz offen am Telefon, heißt es dann, ja, wir haben hier einen riesigen Schimmelpilzbefall. Und dann kommt man dahin und sagt, ja, da sind da so ein paar Stippen an der Wand. Und ich sage, gut, ist das sicherlich auch nicht schön, aber von einem riesigen Schimmelbefall würde ich jetzt nicht sprechen. Also ich denke mal, es geht auch um eine Abschätzung. Auch das hat Frau Jünger schon ausgeführt, dass wir jetzt dann eben entscheiden müssen, ist das jetzt ein Fall, bei dem man in der Regel bleiben die Menschen eigentlich wieder wohnen, müssen wir Vorsichtsmaßnahmen machen, müssen sie wirklich ausziehen, das kommt im seltensten Falle vor, eher bei Wasserschäden, erstmal eine Abschätzung zu geben und dann vor allen Dingen auch zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt. Ich habe ja bei Mietstreitigkeiten oder bei Mietwohnungen nicht einfach die Möglichkeit, jetzt alles Mögliche auf den Kopf zu stellen, sondern ich muss ja erstmal überlegen, welche Schritte können denn überhaupt eingeleitet werden, damit die Situation besser wird. Mhm. Und dies muss machbar sein, ja, und da hilft es mir nichts, eben eine Panik auszulösen, sondern sachlich mich am liebsten immer mit beiden Seiten, also in dem Falle von Vermieter und Mieter, mich mit beiden Seiten hinzusetzen und zu fragen, wann sind die Dinge aufgetaucht, gab es das schon einmal, was können wir für Lösungen überlegen, weil wer ist was bereit zu tun, bevor das Ganze, Sie haben es erwähnt, ich bin auch gerichtlich vereidigter Sachverständiger, bevor das Ganze vom Kadi landet, denn da geht es meistens nicht unbedingt sehr günstig aus, für beide Seiten nicht. Und deswegen versuche ich lieber im Vorfeld Lösungen zu finden, mit denen beide Seiten dann leben können.
Bevor wir uns um Sanierungsfragen kümmern, sagen Sie mir einmal bitte noch kurz als Mikrobiologe, es ist ja auch im Wald so, wenn ich da Pilze sammle, ich sehe ja nur den Fruchtkörper und der ist ja vielleicht sehr klein und darunter wächst aber im Waldboden der Pilz. Jetzt sagten Sie, die Leute sprechen von riesigem Schimmelbefall und die sehen dann halt nur ein paar schwarze Stippen. Aber ist da nicht in der Bausubstanz total viel?
Das ist sicherlich nicht auszuschließen, das will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist sicherlich auch für mich wichtig, dann eben genau zu gucken und zu sagen, kann das nicht irgendwo auch verdeckt hinter der Tapete mehr sein, wenn ich bestimmte Dinge öffne, gerade bei Leichtbauwänden, kann sicherlich im Inneren sehr viel mehr sein. Das ergibt sich eigentlich aus dem Bild heraus, wie die Vorgeschichte ist, welche Ursache, wann ist aufgetreten, daraus ergibt sich das. Sie haben schon vollkommen recht, natürlich kann ich nicht alles sehen, Geruch ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der im Übrigen auch gesundheitliche Bedeutung hat, weil Gerüche mögen wir nicht, den gehen wir aus dem Weg. Das heißt also, wenn es schon zum Geruch kommt, dann sind wir eigentlich schon einen Schritt sehr weit, dass hier ein größerer Schaden vorliegt. Meistens ist bei diesen kleineren Schäden, kann man mit Geruch selten etwas aufwarten, da wird man wenig feststellen können. Aber Sie haben, wie gesagt, vollkommen recht. Man hat sicherlich auch weiter zu schauen und nicht nur zu sagen, na, da sehe ich ja nicht viel, sondern es geht darum zu verstehen, dass den gesamten Baukörper. Und da fängt man eigentlich als Mikrobiologe, auch ich als Mikrobiologe, nicht an, erstmal Proben zu nehmen, sondern eigentlich sich erst einmal einen Gedanken zu machen, wo kommt hier die Feuchtigkeit her? Und wo ist die Bausubstanz? Habe ich eine empfindliche Bausubstanz? Habe ich eher eine mineralische, wie schon ausgeführt, die eher ein bisschen resistent gegenüber einem Schimmelbefall sein kann? Also ich habe hier erst einmal zu sehen, wie ist die Situation? Und manchmal ist es auch übertrieben. Sie wissen, ich führe selbst ein Labor und mache Untersuchungen, aber in vielen Fällen sind solche Untersuchungen unnütz, weil ob Sie wissen, wie dieser Schimmel heißt, das ist nur in bestimmten Fällen, kann das entscheidend sein. Am Ende des Tages muss unser Ziel sein, dass dieser Schimmelbewuchs verschwindet. Den wollen wir nicht haben, bis auf die, wie bereits ausgeführt, bis auf die paar Spuren, die wir eben sicherlich natürlicherweise zu akzeptieren haben und die auch gut sind.
Frau Jünnemann, da denke ich natürlich auch an die Architektin. Was kann denn der Pilz in der Bausubstanz anrichten?
Ja, er kann das Material zerstören, das, was seine übliche Aufgabe im Wald ist, nämlich abgestorbene Materialien zu zersetzen und in den Kreislauf wieder einzubringen. Das ist ein Faktor, den wir in der Wohnung ja nicht so gerne haben wollen, weil dadurch die Materialien zerstört werden können. Oder wenn Tragkonstruktionen, zum Beispiel Holzkonstruktionen davon betroffen sind, ist es natürlich dann auch schwierig, dass die Bausubstanz darunter leidet und die Sanierung dann erheblich teuer wird.
Können Sie sagen, welche Materialien anfällig anfälliger sind und welche weniger anfällig? Also Holz leuchtet ein, ist ja ein organisches Material. Bei Stein hätte ich das jetzt nicht erwartet.
Also Stein ist jetzt auch in der ersten Linie nicht so stark betroffen, aber meistens handelt es sich hier um einen Befall in Putzschichten, weil da mehrere Bestandteile zusammenkommen, wo auch wieder oder auch die Oberflächen allein schon durch Staubanlagerungen ausreichen, damit da ein Schimmel sich ansetzt und wachsen kann. Also da kommt es drauf an, wie weit ist das Material betroffen, und das muss dann abgetragen werden, weil sonst wächst er halt auch immer wieder weiter. Da nützt es nichts, wenn man da abwischt und drüber streicht. Also wenn man da jetzt nicht das festhält, wie weit ist das Material davon betroffen, dann kann man davon ausgehen, dass wenn die Bedingungen die gleichen sind, auch der Pilz wieder wächst.
Wir haben ja jetzt diesen Zeitpunkt nicht umsonst gewählt. Es wird kälter draußen, es ist sichtbar sehr feucht draußen. Heizen, also Temperatur spielt ja auch eine Rolle. Sie haben irgendwann mal gesagt, heizen ohne Schimmel oder sparsam heizen ohne Schimmel. Gibt es da so Richtwerte?
Die Richtwerte gibt's leider nicht. Also das Einzige, was man so im Auge behalten kann, ist die relative Luftfeuchte. Und da gibt's ganz einfache Messgeräte, die man sich zur Hilfe nehmen kann in jeder Wohnung. Wenn man auf die Suche geht, wo die kalten oder gefährdeten Stellen in der Wohnung sind und da vielleicht so ein Thermohygrometer positioniert, was sowohl die relative Luftfeuchte als auch die Temperatur der Luft an der Stelle anzeigt, dann hat man relativ gut im Blick, wann da so die kritischen Momente eintreten. Also wenn da längere Zeit über 70% Direktor dieser Oberfläche ist, dann muss man dafür sorgen, dass die Luft, die sich da befindet, ausgetauscht wird. Fenster auf und raus damit. Und dann natürlich dafür sorgen, dass an der Stelle die Heizungsluft gut hinkommt. Das heißt, geschickt sparsam heizen heißt aber auch so zu heizen, dass gefährdete Stellen gut beheizt werden können und dass die Heizungsluft sich gut im Raum verteilen kann. Und da habe ich schon einige Wohnungen gesehen, wo sich direkt vor dem Heizkörper die schöne gemütliche Couch befindet, und dann hat natürlich die warme Heizungsluft nicht die Möglichkeit, an der Couch vorbeizugehen und in die kalten Ecken der Räume zu gelangen. Ich vergleiche das immer mit so einem großen Gymnastikball. Alles, was im Wege steht, da kommt die warme Luft nicht vorbei.
Und deswegen, wenn man dann irgendwo das Sofa von der Wand wegrückt, dann ist dann da der Schimmelbefall.
Dann wird es auch sofort besser, dann verteilt sich die Luft viel besser im Raum.
Jetzt war gerade kurz die Rede davon, was ist ein großer Schimmelbefall, was ist ein kleiner Schimmelbefall. Daran angeschlossen ist ja auch die Frage, was kann ich eigentlich selber noch beheben? Es gibt ja im Baumarkt oder in der Drogerie durchaus Sprays mit Chlorgehalt oder anderen Substanzen, die mich glauben lassen, dass wenn ich die ordentlich draufsprühe und ein bisschen warte, dann verschwindet der Schimmelpilz schon von alleine.
Herr Warscheid hat eben den Fall angesprochen, dass Leute denken, sie hätten einen großen Befall und dann sind nur so kleine Flecken zu sehen. Das zeigt aber eigentlich, dass das Thema Schimmel und wenn man Schimmel entdeckt, bei vielen Menschen auch so eine Art Panik auslöst. Sie haben Angst, dass sie vielleicht was falsch gemacht haben, dass sie da schnell gegen vorgehen wollen. Und das ist in dem Moment genau der falsche Moment. Man muss sich erstmal genau überlegen, was ist da passiert? Was kann die Ursache sein und wie gehe ich damit vor? Grundsätzlich ist Schimmel in der Wohnung eigentlich eine Beeinträchtigung. Auch das Wohlbefinden leidet darunter. Und bei manchen geht das eben schneller los, weil sie einen Schimmel entdeckt haben. Und auch wenn er noch so klein ist. Und bei anderen, ja, die stecken dann vielfach den Kopf in den Sand und warten ab, bis der Schaden so groß ist, dass sie den nicht mehr tolerieren möchten.
Aber nehmen wir mal an, er ist klein und er ist früh entdeckt worden. Kann ich dann selber da noch was machen?
Wenn man weiß, was die Ursache ist, dann kann man auch selber vorgehen, wenn die Ursache geklärt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel erkannt habe, dass ich da vielleicht nicht ausreichend gelüftet oder geheizt habe, okay, dann weiß ich, ich muss mich da umstellen, muss mein Verhalten etwas verändern. Dann kann ich auch durchaus kleinere Flächen so weit behandeln. Man kann auch einen Haushaltsreiniger nehmen und den Fleck abwischen und schauen, war das wirklich nur oberflächig? Dann ist das damit möglicherweise erledigt.
Das heißt, ich beobachte den Fleck und wenn da nichts wiederkommt, kommt, dann habe ich ihn vielleicht.
Dann habe ich ihn erwischt. Sollte er wiederkommen, dann sagt mir das, aber da ist wohl vielleicht doch noch ein bisschen Bezähl auch dahinter gewesen. Das ist vielleicht noch ein größerer Schaden. Also wenn es oberflächlich ist, kann ich selber was machen. Wenn es tiefer geht ins Material, dann sind Fachleute gefragt, die genau analysieren können, wie weit geht der Schaden und welche Fläche muss ich denn jetzt hier wie entfernen. Einfach nur die Oberfläche behandeln, das tötet vielleicht kurzfristig diesen Fruchtkörper ab, aber Schimmelpilze sind ziemlich resistent und die passen sich auch ziemlich vielen Bedingungen an und die kommen dann auch wieder, wenn an der Ursache nicht gedreht wird.
Herr Warschat, wenn an der Ursache gedreht wurde, haben Sie so ein Mittel, wo Sie sagen, naja, also versuchen Sie es erstmal mit Essig oder mit dem und dem und dann schauen wir mal weiter?
Also mit Essig schon gar nicht. Mit Essig schon gar nicht, weil sie damit den pH-Wert senken und das mag der Schimmel. Der Schimmel mag saure Umgebung und deswegen sollten sie niemals solche Dinge einsetzen. Das sieht zwar erst gut aus, der Essig nimmt das weg, aber sie machen damit unter Umständen, wenn sie einen schönen Kalkputz oder Kalkzementputzer drunter haben, machen sie dessen Alkalität kaputt und das ist eigentlich ein Schutz sogar. Na, wenn da eine Tapete drauf sitzt, ist der Schutz geringer, aber wenn ich den Putz habe, nicht. Das heißt also, einfach nur was draufsprühen ist schon, wie Frau Jönemann sagt, ist eigentlich im Grunde genommen, kann man zwar machen, dann ist man es erstmal los, dann sieht man es nicht, aber ich muss mich im Grunde genommen um die Ursache kümmern. Und das ist manchmal gar kein großes Rätselraten und manchmal tut es dann auch gut, einen Sachverständigen dafür zu haben. Manchmal ist es aber auch ganz einfach nur gesunder Menschenverstand und zu verstehen, was da passiert. Wenn das nicht ist, wie gesagt, ich habe eben schon darauf hingewiesen, nicht viel messen, sondern einfach mal schauen und einfach einen Eindruck davon bekommen, woher kommt das und was könnte da in der Tiefe liegen. Und einfach behandeln, wie gesagt, wenn man das dann erstmal los ist. Ich gebe es zu, auch so jemand wie ich hat einen Schimmel in der Dusche mal und dann habe ich mal ausprobiert, wie das mit dem Chlor ist. Das finde ich nicht so toll, das empfehle ich auch nicht anderen Menschen, das zu machen, so einfach. Aber ich finde es gut, mal zu sehen und das habe ich gesehen, ja, kann man wegbekommen und ist auch jetzt dauerhaft weg gewesen. War vielleicht ein Altschaden. Also ich muss ein bisschen schauen, wie ich mit solchen Dingen umgehe.
Und das schauen wir gleich in der zweiten Hälfte des Marktplatzes ausführlicher hier im Deutschlandfunk. Zum zweiten Teil des Marktplatzes begrüßt Sie Britta Fecke. Heute unser Thema Schimmel an der Wand vorbeugen und beseitigen. Ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal meine Gäste vorstellen. Zugeschaltet aus Oldenburg Thomas Warscheid, Mikrobiologe und Sachverständiger für biogene Schäden. Und bei mir im Studio Rita Maria Jünnemann, Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Verbraucherzentrale NRW. Wir haben uns gerade noch am Ende darüber unterhalten, was man noch selber beseitigen kann. Und chlorhaltige Mittel aus dem Supermarkt oder Baumarkt werden ja auch zumindest in der Werbung empfohlen. Frau Jönemann, was haben Sie da für Erfahrungen mit solchen Mitteln?
Ja, solche Mittel beeinträchtigen die Raumluft, die Innenraumluft. Und neben dem Schimmel, der ja schon eine Belastung darstellt, treibt man sich ja hier den Teufel mit dem Belzebub aus. Ne? Also da gibt's eine Raumluftbelastung, da kann man erstmal nicht mal drin wohnen. Also erstmal eine Zeit lang richtig lüften und es dauert ein bisschen länger, bis da die Luftqualität wiederhergestellt wird. Insofern empfehlen wir chlorhaltige Mittel für die Behandlung von Schimmeln auf keinen Fall. Ist auch gar nicht notwendig. Denn wie Herr Warschat eben auch sagte, es reicht der Haushaltsreiniger, um die Oberfläche zu reinigen. Alles andere muss eh das Material entfernt werden. Und so ein normaler Haushaltsreiniger riecht halt nicht so. Ne?
Wenn jetzt jemand doch zu Chlor greift, dann besser im Sommer und kräftig durchlüften und eine Zeit lang den Raum nicht betreten? Oder was ist dann der Richtwert?
Ja, also das ist so die einzige Möglichkeit. Gut durchlüften und warten, bis der Geruch weg ist.
Wenn ich jetzt also einen größeren Schimmelbefall habe, ich habe mal den Richtwert gelesen, halber Quadratmeter, den kann man vielleicht noch selber irgendwie in den Griff bekommen. Sie ziehen schon die Augenbrauen hoch. Das sehen Sie anders, Frau Jünnemann?
Ja, bei einem halben Quadratmeter gehe ich mal davon aus, dass das Ganze nicht oberflächig ist. Und alles, was nur oberflächig ist, raten wir zumindest zu, ist was, was man vielleicht, wenn man sich das zutraut, auch selber behandeln sollte. Alles andere, wo die Ursache nicht klar ist oder was tiefer ins Material geht, da sind Fachleute gefragt. Das Umweltbundesamt setzt da so die Grenze, spätestens ab einem halben Quadratmeter sollten auf jeden Fall professionelle Firmen eingeschaltet werden, die das erstmal analysieren und entsprechend fachgerecht beseitigen. Bis dahin kann man sich das unter Umständen selber zutrauen, wenn es wirklich nur auf der Oberfläche ist.
Das merkt man ja nach kurzer Zeit, ob es nur an der Oberfläche ist. Herr Warscheid, Sie werden ja sehr oft gerufen in öffentliche Räume, aber wahrscheinlich auch in Privaträume. Wenn es jetzt heißt, das muss saniert werden, womit muss dann der Bewohner, die Bewohnerin dieses Raumes rechnen?
Ja, ich will noch mal ganz kurz auf dieses Selbst. Also wie gesagt, ich glaube, man kann von das irgendwie definieren über Quadratmeter. Ich denke, jeder wird irgendwo, muss sich selbst auch einschätzen, was er machen kann und was er nicht machen kann. Was wichtig ist, ist auch noch zu betrachten, und es wäre mir wichtig, darauf hinzuweisen, ist, dass wir haben jetzt so viel über Feuchtigkeit und Baustoffe gesprochen, ist auch Sauberkeit. Bitte auch auf so etwas achten, weil manchmal kann auch bei einer relativ niedrigen Feuchte in der Raumluft auch Staub dazu führen, dass Schimmel wächst. Ich muss das auch kurz erwähnen, weil mir das wichtig erscheint. Was bei der Sanierung natürlich ist, wenn Sie einen größeren Schaden haben, dann müssen wir abschätzen, einerseits ist hier eine Exposition gegeben, die ich demjenigen, wir kommen ja vielleicht nachher nochmal zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die das Ganze mit zur Folge hat, kann ich abschätzen, dass jemand hier unter Umständen zumindest sich nicht besonders gut aufhalten wird. Ich habe aber auch den Vorteil, wenn ich jemanden ausquartieren müsste oder kann oder darf, weil die Versicherung es dann zahlt oder das Ganze Möglichkeiten gibt, dass ich dann auch mir überlegen muss, dass es natürlich dann mit der Sanierung besser geht und leichter geht, weil es ist nicht sehr schön, im Rahmen eines größeren Wasserschadens zum Beispiel in dieser Wohnstadt noch zu sein, wenn Trockner laufen, wenn dort gearbeitet wird, wenn unter Umständen auch Abschottungen sind, Staubabschottungen, wo man das machen muss, wenn man eben den Putz zum Beispiel runternimmt, weil er total durchgeschimmelt ist. Also es ist dann zu überlegen, wie das pragmatisch am besten ist. Niemand wohnt gerne in diesem Raum. Auf der anderen Seite habe ich auch manche Leute erlebt, die gesagt haben, nee, meinen Wohnraum, den verlasse ich nicht, ich gehe jetzt nicht ins Hotel. Das muss man dann abschätzen. Mhm. Das ist im Grunde genommen ist das eine Sache, die man pragmatisch lösen muss und muss dann sehen. Aber wie gesagt, manchmal ist es von Vorteil, dass sie dann ausziehen und man freies Feld hat zum Arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es eben manchmal auch notwendig, dann entsprechende Vorsichtsmaßnahmen auch einzugehen. Das wissen die Sanierer. Die müssen ja nicht nur ihre Mitarbeiter schützen, sondern auch den Umgebungsbereich. Und da gibt es eben Abschottungen. Und wie gesagt, das ist natürlich auch mit einer gewissen Geräuschpegel verbunden, solche Sanierungsarbeiten. Und da ist man nicht gerne mittenmang dabei.
Sie haben ja auch das gesundheitliche Risiko angesprochen. Schimmelbefall in Innenräumen kann auch zu einer gesundheitlichen Gefahr werden. Ich habe vor der Sendung mit Professor Gerhard Wiesmüller, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, gesprochen und wollte von dem Mediziner wissen, in welchem Fall Schimmelpilze zu einem gesundheitlichen Problem werden.
Also krank machen kann er nicht, wenn er an der Wand ist, sondern er muss schon über den Luftfahrt an uns herankommen, an uns Menschen als Nutzer. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die letztendlich so eine Exposition hervorruft. Die erste, das ist die, die uns am meisten sorgt, sind Menschen mit einem verminderten Abwehrsystem. Die können eben eine Infektion erleiden, wobei die sogenannten Mykosen immer noch eine Letalität von um die 50% letztendlich haben.
Und die befallen dann die Lunge oder die Atemwege? Oder?
Die befallen im Regelfall die Atemwege und dann eben weiter unten den Bereich der Lunge und sind eben schwer zu therapieren, werden oft auch relativ spät erkannt und eben sind für Menschen mit Immunsuppression eine wirkliche Gefährdung. Und die meisten Menschen mit schweren Immunsuppressionen befinden sich zwar im Krankenhaus, aber wenn wir jetzt daran denken, dass Therapien wie Leukämiebehandlungen zum Beispiel auch im ambulanten Bereich durchgeführt werden und die Patienten sich dann zu Hause aufhalten, dann haben wir eben zu Hause durchaus ein realistisches Risiko.
Das sind jetzt Menschen, die halt gerade unter einer Chemotherapie leiden oder die auch sonst.
Behandlung, wie auch sonst. Ne? Oder Immunsuppressiva aus anderen Gründen auch bekommen. Ne?
Nun gibt es ja auch Allergiker, die auch auf Heuschnupfen reagieren. Sind die auch prädestiniert, um mit Schimmelsporen Probleme zu bekommen?
Letztendlich wäre das die zweite Gruppe, wobei wir vom Risiko her eher die Asthmatiker, und da ist es vollkommen egal, ob allergisch oder nicht allergisch ausgelöst, in den Fokus stellen, weil der Asthmatiker kann je nach Expositionssituation, die man nicht bestimmen und auch nicht messen kann, in einem feuchten, schimmeligen Raum eben einen schweren Asthmaanfall bekommen, der unter Umständen eben auch lebensbedrohlich ist. Gleiches gilt natürlich für all die Menschen, die Allergien haben, weil sie neigen letztendlich dazu, auch gegen andere Allergene sich zu sensibilisieren oder Allergien zu entwickeln. Das möchte man letztendlich, ich sag mal, durch eine unerwünschte Exposition ja nicht erreichen. Hier ist es nicht so brisant, aber letztendlich ist hier auch wichtig, dass diese Patienten geschützt sind, dass eben eine längere Exposition in solchen Innenräumen eben nicht zu einer weiteren Entwicklung ihres allergischen Krankheitsgeschehens letztendlich führen. Wenn sie schon auf den Schimmelpilz spezifisch sensibilisiert sind, kann die Exposition eben dazu führen, dass sie eine sogenannte Typ-1-Allergie, die ist nicht ganz so heuschnupfentypisch, sondern eher wie eine Hausstaubmilbenallergie. Also es ist weder so das Jucken und Niesen, was im Vordergrund steht, sondern es ist eher die verstopfte Nase, Reizerscheinungen der oberen Atemwege, die hier halt eine Rolle spielen.
Wenn ich jetzt, sobald ich zu Hause bin, eine allergische Reaktion zeige, wie finde ich dann raus, ob es die Hauptstaubmilbe ist oder ob es der Schimmel ist?
Also die Hauptstaubmilbe ist relativ einfach herauszufinden, ob die es ist. Da gibt es eine zuverlässige Allergietestung. Bei den Schimmelpilzen ist das schwierig, weil wir nicht genau wissen, welche Komponenten dieser komplexen Mikroorganismen letztendlich allergen wirken und wir auch nicht für alle Eventualitäten der Möglichkeiten, die diese komplexen Mikroorganismen zum Ausbilden von Allergien haben, Testextrakte zur Verfügung haben.
Also dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite, wenn man sich einfach am besten keiner schimmeligen Wand aussetzt.
Das sollte man in keinem Fall tun. Ich sag mal, als Allergiker sollte man auch durchaus im Außenraum vorsichtig sein. Wir haben jetzt schon den Beginn im Winter fast, aber ich sag mal, der Herbst ist so ein Klassiker, nicht? Wenn Sie durch den Blätterwald gehen, ja, durch die Blätter auf der Erde, dann können Sie eben Außenschimmelpilzexpositionen haben, wo wir durchaus Allergenträger wie Alternaria oder Cladosporium mit guten Daten kennen, wo es auch Testmöglichkeiten zu gibt. Also hier spielt nicht nur der Innenraum eine Rolle, sondern eben dann auch der Außenraum und das gerade jetzt eben in der herbstlichen Jahreszeit.
Ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Gerhard Wiesmüller, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, gesprochen über die Frage, wie gesundheitsgefährdend denn der Schimmelpilz ist. Jetzt haben Sie ja beide, Frau Jünnemann, aber auch Herr Warscheid, gesagt, erstmal nicht in Panik verfallen. Wenn ich mir das aber jetzt angehört habe, so richtig lange sollte ich aber auch nicht neben dieser schimmeligen Wand sein, oder Herr Warscheid?
Natürlich nicht. Also deswegen, wir haben schon gesagt, dass ein Schimmelbewuchs, den wollen wir nicht so akzeptieren. Nur es geht eben darum, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, Herr Professor Wiesmüller hat es ja gerade auch ausgeführt, das sind erstens mal, wer wirklich akut davon betroffen ist, jetzt eben im Sinne von Immunsuppression und so weiter, das sind natürlich, das wird schon jemand selbst auch, ich sag's mal, von sich aus wissen, dass er empfindlich ist oder Asthmatiker und so weiter. Das ist auch etwas, worauf wir als Gutachter zu achten haben, dass wir sagen, also das geht gar nicht. Aber wir haben natürlich den Allergiker, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf was meine Bemerkung eben, ich muss eben auch gucken, dass andere Agenzien auch eben Allergen wirken und nicht nur die Schimmelspuren. Auch der Staub ist Allergen, viele Dinge um mich herum sind Allergen und da muss ich aufpassen und da darf ich jetzt nicht übertreiben. Da muss ich irgendwo auch ein bisschen die irgendwo Ruhe bewahren. Es gibt immer noch die Möglichkeit, das ist etwas, was wir häufiger einsetzen. Ich weiß, Sie sind nicht hundertprozentig, aber wir machen das ganz häufig, dass wir dann zum Beispiel sogenannte HEPA-Luftwäscher entweder aufstellen oder der Sanierer stellt sie auf und die sorgen zumindest für eine gewisse Reduktion auch dieser Keime oder dieser Sporen und damit können wir zum Beispiel auch durchaus erst einmal etwas reduzieren und vielleicht auch herausfinden, ist es wirklich der Schimmel, denn wenn die nichts bewerkstelligen und wir das durch die Reduktion der Luftkeimbelastung nicht irgendwo merken, dann sind vielleicht auch andere Quellen ausschlaggebend. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Sache mit einem gesunden Menschenverstand angeht und versucht, die Dinge herauszufinden. Nicht jeder Schimmel hat immer sofort, das ist ja auch das, was wir immer vor Gericht gefragt werden, Gesundheitsgefährdung. Natürlich ist es ein bisschen eine Interpretationssache. Ich spreche lieber von Beeinträchtigungen. Aber es gibt eben für Menschen, wie Herr Wiesmüller ausgeführt hat, gibt es eben sicherlich ernsthafte Dinge, die haben wir mit zu berücksichtigen. Aber wie er auch sagt, es sind eben viele Menschen, die sind eigentlich im Krankenhaus und bei einigen, die werden natürlich nach Hause geschickt, weil es unser Pflegesystem gar nicht mehr hält und die müssen dann. Und da haben wir ganz besonders aufzuachten und da müssen wir auch konsequent sein. Da gibt es überhaupt gar nichts zu mäkeln, da müssen wir eben Konsequenzen tragen.
Wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Hähnel. Sie haben einen sehr massiven Schimmelbefall in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus, oder?
Also entdeckt habe ich zuerst einmal einen Flur, wo an den Türen von dem Flur sich so was Weißes hocharbeitete. Und dieser Flur, da geht auch ein Raum von aus, der also ein Jahr lang nicht genutzt wurde und auch nicht stark beheizt wurde. Und als ich da mal reinging, um meine Lederhandschuhe für den nächsten Winter rauszuholen, waren die doch sehr von Schimmel bedeckt. Und genauso auch die Jacken, also Baumwolle oder Seidenanzüge, alles hatte kleine Schimmelfleckchen, die man zwar abwischen kann, aber erschrocken hat mich das doch. Was raten Sie da? Ist das zu entsorgen grundsätzlich oder kann man Lederhandschuhe retten, wenn man da noch was macht?
Jetzt sind wir zwar eher mit der Bausubstanz hier befasst, aber Frau Jünnemann guckt mich gerade an, als könnte sie auch das beantworten.
Ja, erstmal müsste man wissen, wo war dieser Raum? Ist das ein Kellerraum gewesen vielleicht?
Das ist ein auf der Erdebene, ein Raum ohne Keller drunter. Also da kommt natürlich Kälte von unten.
Aber die Tatsache, dass sich dort Schimmel gebildet hat, zeigt einfach, hier hat eine hohe Feuchtigkeit geherrscht für die Temperatur, also eine zu hohe Luftfeuchtigkeit geherrscht für die Temperatur, die in dem Raum vorhanden war, sodass hier im Sommer oder auch im Winter, wahrscheinlich über den Sommer hinweg, genug Feuchtigkeit da war für die Sporen, die sich da angesiedelt haben. Und so ein Lederhandschuh ist ein ganz guter Nährboden.
Ja.
Ja. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wenn Sie den mit Seife waschen und nach draußen zum Lüften legen, kann es durchaus sein, dass das weg ist. Wenn das nicht,
der Handschuh ist auch hin.
Der ist hin und dann kann der weg.
Was ist denn mit der Tür? Herr Hähnel, haben Sie sagten, die Tür wäre auch befallen.
Also man sieht das, wenn man von der Seite her drauf schaut, sieht man, dass da so ein leichter weißer Belag zu sein scheint. Den kann man abwischen, aber ich frage mich, was ist dann danach? Nicht?
Ja. Haben Sie den Raum, den Sie jetzt gerade beschreiben, mal gelüftet oder lüften Sie den regelmäßig? Das Problem ist ja, dass aus anderen Räumen, wo Wärmetemperaturen herrschen, ja durchaus aus Luft in den Raum gelangen kann, wenn Sie da Unterschiede in einer Wohnung haben zwischen warmen Bereichen und kalten Bereichen. Ja. Und so eine Innentür ist jetzt nicht so luftdicht eingebaut wie beispielsweise eine Außentür. So kann durchaus in den Fugen der Zarge dann auch die Luft von dem einen Raum in den anderen gelangen. Also das ist passiert dann da.
Und dann entsteht diese Kondensgeschichte,
genau an den Stellen, wo diese Zugluft dann auftaucht zwischen dem warmen und dem kalten Bereich. Ja. Und das haben Sie auch in jeder normalen Wohnung, wenn Sie beispielsweise das Schlafzimmer nicht heizen und dann zwischendurch die Türen aufmachen oder auch geschlossen haben, das können Sie nicht verhindern, dass die warme und feuchte Luft, also die Luft, die mehr Wasser beinhalten kann, auch mal in das Schlafzimmer gelangt und da kühlt sie dann plötzlich ab und die Luftfeuchtigkeit wird erhöht und gerade da sind die kalten Wandflächen, die dann eben auch zu Schimmelwachstum neigen. Und wahrscheinlich ist Ähnliches dann bei Ihnen mit dem nicht beheizten und nicht genutzten Raum passiert, dass über die Flurzone aus den wärmeren Bereichen die Luft genau zwischen die Fugen der Zarge durchgekommen ist und da hat sich dann aufgrund der hohen Feuchtigkeit ein Schimmel gebildet.
Kann man denn generell sagen, also zuerst heizen und danach lüften?
Beides zählt zusammen. Sie lüften die Feuchtigkeit aus der Wohnung und müssen anschließend die Luft, die sie von draußen reinholen, wieder anheizen, damit sie wieder Platz hat, Feuchtigkeit aufzunehmen. Sie können das sehr gut jetzt im Winter, denn die Luft draußen, die kann zum Beispiel bei 0 Grad, kann die maximal so um die 4 bis 5 Gramm pro Wasserdampf pro Kubikmeter beinhalten. Und wenn Sie die reinholen und anheizen, dann haben Sie eine relativ niedrige Luftfeuchte in der Wohnung und die Wohnungsluft hat wieder Platz, Feuchtigkeit aufzunehmen durch Wohnen oder auch durch Feuchtigkeit, die zwischenzeitlich in Materialien gespeichert worden ist, vielleicht in offenporigen Flächen wie Holz oder Putz. Da sammelt sich über einen kurzen Zeitraum Feuchtigkeit an und immer dann, wenn die Luft vorbeikommt, die Platz hat, dann kann das abgegeben werden. Und wenn das nicht erfolgt, denn da kein Luftzug erfolgt oder keine Heizung erfolgt, dann reichert sich über einen längeren Zeitraum in dem Material so viel Feuchtigkeit an, dass das ideale Bedingungen für Schimmel ist.
Ja, wären denn Bekleidungsstücke zu retten, wenn man die luftiger aufhängt? Oder?
Ja, es kommt darauf an, wo die hängen. Wenn die zum Beispiel in einem Schrank hängen, der in einer solchen kalten Zone herrscht, dann ist das ein großes Problem.
Ja. Herr Hähnel, ich glaube, wir haben Ihnen jetzt schon ein bisschen geholfen. Wunderbar. Also lüften und heizen und dann schauen Sie mal, vielleicht riecht das auch so schlimm, das Kleidungsstück, dass Sie da nochmal unter einem anderen Aspekt...
Also Textilien sind schwer zu reinigen, wirklich nur mit hochwertigen Sachen sollte man sich da vielleicht mal dran begeben, aber ansonsten ist es eher anzuraten, die dann zu entfernen.
Vielen Dank, Herr Hähnel, für Ihre Geschichte, für Ihre Betroffenheit. So konnten wir das ein bisschen mit Lüften und Heizen noch mal intensiver besprechen. Wir haben auch noch eine zweite Hörerin, einen zweiten Hörer in der Leitung, der oder die mit Trocknungsgeräten Erfahrungen gesammelt hat. Guten Tag. Scheinbar haben wir...
Ja, ich hatte einen Wasserschaden und ausgelöst durch eine undichte Stelle am Dach. Und das Wasser ist über 2 Stockwerke nach unten in unsere Wohnung ins Bad gedrungen. Und diese Feuchtigkeit im Bad habe ich nun seit 4 Wochen in Bearbeitung. Das heißt, die Geräte versuchen, das zu trocknen und die Feuchtigkeit zu beheben. Es ist noch nicht ganz behoben, die Feuchtigkeit. Da wollte ich die Experten mal fragen, wie lange kann sowas dauern?
Herr Warscheid, Trocknungsgeräte im Bad.
Also jetzt eine Ferndiagnose stellen, wie lange es hier in dem speziellen Fall zur Trocknung kann, wäre jetzt sehr vermessen. Also das wissen die Trockner dann oder das müssen die auch festlegen. Was mir noch wichtig erscheint, auch zu dem Vorredner, ist auch bei diesem Fall jetzt hier, ist eben auch zu schauen, wenn ich trockne oder wenn ich Maßnahmen dagegen ergreife, gegen einen Wasserschaden oder gegen Kondenswasserschaden, den wir eben hatten, Tauwasserschaden, dann muss ich zunächst einmal auch dafür sorgen, dass die Quellen, dort wo die vielen Spuren sind, also ob das jetzt das gelagerte Textilien oder Schuhe und so weiter waren oder auch andere Dinge, die jetzt hier in dem Haus vorliegen, dass das erst einmal reduziert wird. Und ich kann jetzt nicht einfach Trockner aufstellen. Ich gehe mal davon aus, dass der Trockner auch weiß, dass er das Ganze in einem Art Saugverfahren machen sollte, vorzugsweise, damit also die Luft nach draußen geführt wird und er quasi die kontaminierte Luft, denn die Trocknungsluft hat nun mal diese Spuren, dass sie die auch nach draußen führt und nicht pustet. Das geht meistens manchmal ein bisschen schneller, aber damit habe ich dann natürlich alle möglichen Spuren im Raum verteilt. Und das gilt natürlich auch für den Herrn eben, wenn er seine Sachen jetzt zum Teil rettet. Er muss diesen Raum erst einmal leerräumen und er muss eben auch mit einem HEPA-Staubsauger mal ausgesaugt oder überhaupt gereinigt werden, damit wir überhaupt den Spurendruck, den wir haben in diesem Bereich, dass er überhaupt erstmal erniedrigt wird. Das heißt, es ist also ganz wichtig, sowohl beim Trocknen wie auch bei dem Beräumen von solchen Räumlichkeiten dafür zu sorgen, dass dieser Spurendruck, dass der möglichst gering ist, weil sonst verteile ich das Ganze im Raum. Da ist eine ganz große Angst auch dabei und nachher muss man das aufwendig wieder reinigen. Manchmal passiert es nicht so schlimm, aber ich warne immer davor, damit leichtfertig umzugehen.
Wo der Hörer gerade das Badezimmer angesprochen hat, ganz viele Zuschaltungen waren bei uns schon oder Anfragen per Telefon, was den Schimmelbefall in Fugen in der Dusche anbelangt. Das scheint mir fast ein kleineres Problem, das einen hygienischen Hintergrund hat. Oder kann man das selber beheben, Frau Jönemann?
Also grundsätzlich ist das natürlich eine Situation, wo sehr viel Wasser auftaucht und wo sich standardmäßig auch genug Nährboden bildet durch Seifenreste und durch sonstige Verunreinigung. Wenn man versucht, nach der Dusche oder nach dem Baden möglichst die betroffenen Wandbereiche möglichst schnell zu trocknen, kann man den Moment, bis das mal in der Fuge zu Schimmel wird, schon ziemlich lange hinauszögern.
Aber wenn jetzt der Schimmel da ist, wie kann ich ihm dann zu Leibe rücken?
Ja, Oberfläche reinigen, was anderes lässt sich da nicht machen. Also sobald man Stippen sieht, versuchen die zu reinigen. Jetzt kommt auch drauf an, aus welchem Material die Fugen bestehen. Mhm. Gerade der Übergang zu Fliesen, zu Badewanne, zu Duschtasse sind ja meistens auch mit Silikon behaftet. Mhm. Und die können natürlich durch solch einen Schimmelbefall auch undicht werden. Mal abgesehen davon, dass Silikon nicht dauerhaft dicht ist und irgendwann auch Alterungserscheinungen unterliegt. Und dann müssen die Fugen dann auch nach einer gewissen Zeit, so 10, 15 Jahre kann das schon mal sein, dann auch fachmännisch erneuert werden.
Hm. Herr Warscheid.
Vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, das ist mir halt wichtig. Es sind halt Wartungsfugen. Und diese Wartungsfugen müssen halt irgendwann erneuert werden. Was ganz wichtig ist, was leider sehr häufig passiert, weil Silikon, hochwertiges Silikon, relativ teuer ist im Vergleich zum Beispiel zu Acryl. Und leider greifen sehr viele Menschen dann zum Acryl. Und Acryl ist fürchterlich in diesem Bezug. Und da möchte ich nur noch mal vorwarnen, weil Acryl zieht den Schimmel quasi an. Mhm. Also ne, dieser Baustoff ist für das Silikon ist sicherlich auch interessant, aber nicht ganz so interessant, wenn es abgebunden ist. Es ist auch ein bisschen geschützt. Das riecht ja auch mal ein bisschen nach Essig, dieses Silikon. Da passiert relativ wenig. Aber noch mal die Warnung, man muss es eigentlich austauschen, weil je mehr man auch an dem Silikon reibt, dort macht man es rauer und es nimmt immer mehr den Schmutz auf. Irgendwann ist es dann vorbei. Eine gesundheitliche oder es ist mehr ein ästhetischer Nachteil, den man da hat, weil es ist feucht und ich sage es immer so, ich will jetzt nicht das kleinreden, aber der Schimmel hat gar keine Veranlassung, da wegzugehen. Das ist schön feucht, er hat eine Menge Nährstoffe und er bleibt da auch mehr oder weniger kleben. Das heißt, es ist im Grunde nur unschön, in so eine Dusche einzusteigen und überall diese schwarzen Flecken zu haben. Ich finde es jedenfalls nicht besonders attraktiv und deswegen ist es schon gut, wenn man das versucht, entweder, wie gesagt, zu reinigen oder man versucht es tatsächlich auch mal zu erneuern. Aber wie gesagt, bitte Finger weg von Acryl in diesem Zusammenhang.
Sie hatten auch im Vorgespräch gesagt, Finger weg von Tapeten nach einer energetischen Sanierung. Warum?
Naja, es ist sicherlich... Da sind bestimmt die Tapetenhersteller jetzt nicht so froh wie über so ein Statement. Aber es ist halt so, dass wir bei vielen Räumen, wir haben ja verschiedene Bausubstanzen. Wir haben moderne, wir haben alte, wir haben gut gedämmte, wir haben schlechter gedämmte. Und wir müssen immer davon ausgehen, dass sobald wir natürlich anfangen, jetzt den Wohnraum energetisch zu sanieren, ihn zu schließen, Fenster einzusetzen und hier zu versuchen, in irgendeiner Weise Vorteile zu schaffen, dass wir damit natürlich auch die Feuchtigkeit muss entweder regulieren, werden. Wir müssen für Lüftung sorgen, für automatische Lüftung oder andere Dinge. Oder wir tun eben auch etwas, was ich für wesentlich besser halte. Wir fangen endlich mal an, Baustoffe einzusetzen, die weniger schimmelanfällig sind, wie Kalk, Kalkputze, Kalkschlemmen und lassen die Tapeten und den Kleister weg.
Gut, danke dafür. Zur dritten Runde begrüßt Sie Britta Fecke. Unser Thema heute ist Schimmel an der Wand, vorbeugen und beseitigen. Wir haben zugeschaltet aus Hamburg die Frau Hoppe. Sie haben auch Schimmel entdeckt, nicht wahr?
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich selber nicht. Es geht um eine Freundin, die Schimmelbefall in ihrer Wohnung hat. Und eigentlich haben wir inzwischen die Vermutung, dass ursächlich ihre jetzt inzwischen im letzten halben bis dreiviertel Jahr dritte nicht besser werdende Lungenproblematik, also Long-Covid und sowas, das ist alles irgendwie schon besprochen worden. Sie war im Krankenhaus auch im Sommer und so und hat jetzt dauernd irgendwelche Beschwerden. Und dann kam diese Geschichte mit dem Schimmel hinter dem Sofa, das ist eine Außenwand. Ich habe vorhin nochmal mit ihr gesprochen, also die Küche ist auch an der Außenwand, da ist wohl nichts, aber hinter dem Sofa. Und da war jetzt ein Maler, der von der Stiftung, die diese Wohnung vermieten, gesagt hat, die Tapete kann dranbleiben, kriegt so eine Spezialbehandlung. Nur wissen wir ja nicht, was hinter der Tapete ist. Und es ist nicht die einzige Wohnung, die auf der Seite Probleme hat. Also Schimmelbildung, das gibt es in anderen Wohnungen auch. Und irgendwann hieß es mal so zwischendrin, die Stiftung hat kein Geld, um das zu machen. Und da bin ich ein bisschen sauer, weil eigentlich ist das ja eine Bringeschuld so eines Vermieters. Und auf der anderen Seite sagt sie, wenn das so ist, dass diese Wohnung am Ende weiter so belastet bleibt, das weiß ich ja nicht, Sie weiß nur, dass es ihr in anderen Räumen geht es ihr besser als in ihrer eigenen Wohnung, was die Atmung angeht.
Ja.
Dass sie dann lieber von der Stiftung in eine andere Wohnung ziehen würde, in einem anderen Stadtteil von Hamburg, hat sie sich auch schon angeguckt.
Mhm.
Dann kam noch dazu, ja, dabei müssen Sie damit rechnen, wenn Sie dann umziehen, dass Sie dann die doppelte Miete haben.
Also ich gesagt, echt. Wobei wir haben jetzt hier keine Juristen, die das klären können, aber ich leite da mal zwei Fragen von Ihrer Geschichte ab. Nämlich einmal die Frage, ist das statthaft zu sagen, wir pinseln irgendwas über die Tapete und das reicht? Also gibt es solche Stoffe?
Spezialbehandlung kriegt, das hat er gesagt.
Mhm. Ja, dann haben wir hier die Frage in die Runde. Herr Warscheid, kennen Sie so eine Spezialbehandlung?
Es gibt viele Spezialbehandlungen und ich kann nur davon abraten, von irgendwelchen Spezialbehandlungen irgendwo. Dieser Fall ist, ich muss das erstmal loswerden, diese Frau ist unter Belastung, sie gehört genau zu den Kategorien, die Professor Wiesmüller eben ausgeführt hat und da geht das überhaupt nicht mit Rumspielereien mit diesem Schimmel. Also entweder kriegt sie eine andere Wohnung, sie kriegt es muss sichergestellt werden, dass die Spuren nicht weiterhin sie belasten und was jetzt die Behandlung betrifft, ist es die einzige beste Möglichkeit noch, diese Tapete wenigstens auf einen Meter hoch abzunehmen und den Untergrund wenigstens, ich sage jetzt extra nicht Chlor, sondern Wasserstoffperoxid oder irgendwo zu reinigen. Das wäre mal das Erste. Man kann sowas auch, es gibt solche Pads, mit denen man das überkleben kann. Das sind aber alles keine Dinge von Dauer. Alles diese Varianten, die, da muss ich vorsichtig sein und ich möchte noch eins auch erwähnen, wenn es dann heißt, hier Produkte, die sind chlorfrei. Meine Güte, das sind quaternäre Ammoniumverbindungen drin. Das sind Biozide. Das heißt also, ich kann das Chlor natürlich weglassen, tue ich auch, wie gesagt, ich betone das nochmal, auch wenn ich es selbst anwende, dann weiß ich, was ich da tue. Und das soll jeder auch selbst wissen, ob er sich dem aussetzt. Aber in der Regel würde ich niemals Chlor empfehlen, weil es eben, wie schon Frau Jünemann sagt, auch nicht angenehm in der Verwertung ist. Aber chlorfreie Produkte sind wiederum, schauen Sie mal auf die Flaschen, da sind also Biozide drin und die möchte ich in der Wohnung genauso wenig haben. Also Zaubermittel gegen Schimmel. Ich weiß, das Internet ist voll davon und wir selbst bestellen uns dann manchmal auch solche Sachen und testen die dann bei uns im Labor. Und die Wirkung ist also kaum besser als das, was ich bei Wasserstoffperoxid dann auch habe. Das ist nichts Permanentes. Es gibt auch keinen Permanentschutz gegen Schimmel, denn das haben wir jetzt, denke ich, schon weit diskutiert. Ich muss die Ursache abstellen. Es gibt kein Mittel, mit dem ich das dauerhaft kontrollieren kann. Das Einzige, was ich tun kann, was ich eben kurz vor den Nachrichten ausgeführt habe, ist, dass ich den Bausubstanz sorge, die alkalisch ist und in denen sich der Schimmel nicht wohlfühlt, aber auch der Kalkputz hat irgendwann nach 5, 6, 7, 8 Jahren, wenn er dann eben abgebunden ist und eben eine Alkalität verliert mit der Zeit, der karbonisiert nämlich dann, dann hat er auch nicht mehr den Schutz, den er mal früher hatte. Das heißt, es gibt keine dauerhaften Lösungen und solche Mittel schon gar nicht. Ich weiß das, das ist der berühmte Geschichte mit dem Hausmeister, der irgendwas in der Hand hat und sprüht es da drauf. Und das kann uns nicht weiterhelfen, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und hier in dem Falle, da sehen Sie mich jetzt sehr leidenschaftlich, weil ich gehöre nicht gerade zu denen, die den Schimmel immer so dramatisieren. Aber in solchem Falle möchte ich einfach sagen, hier an alle appellieren, das geht gar nicht, wenn da jemand mit eben entsprechend immunsupprimiert ist, ob nun durch Covid oder durch andere Dinge, der ist diesem Risiko jetzt ausgesetzt. Und noch einmal, ich gehöre nicht zu den Panikmachern, aber hier ist einfach, da wäre Handlungsbedarf, aber ganz gewaltig.
Ja, fassen wir doch einfach nochmal genau zusammen. Die Oberfläche des Befalls muss entfernt werden. Und wenn es hier Probleme gibt in dem mietrechtlichen Verhältnis, so raten wir auf jeden Fall immer dazu auch, dass man sich mietrechtlichen Rat einholt, damit man auch gewisse Rahmenbedingungen einhält. Was mache ich, wenn der Vermieter nicht reagiert? Dazu brauchen Sie rechtlichen Beistand. Und dazu sind Mietervereine da, die diese Beratungsunterstützung leisten können oder die Rechtsvertretung von der eigenen Rechtsschutzversicherung.
Wer mich sonst auch unterstützt, das ist eine der vielen Fragen, die mein Kollege Stefan Gehrig gesammelt hat, zusammen mit dem Team der Telefonassistenten und Assistentinnen. Also die Hörerfragen. Stefan ging auch in Richtung, wer kann mir helfen, oder?
Genau, Herr oder Frau Wartner hat sich gemeldet und fragt, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich Schimmel bei mir finde in der Wohnung? Muss ich da erst ein Gutachten erstellen? Und wer macht überhaupt so eine Sanierung? Hat jetzt nicht geschrieben, ob sie Mieterin oder Eigentümerin ist, das kann ich nicht genau sagen. Aber die Frage, wer macht so eine Sanierung, die betrifft ja alle.
Ja, ob ich jetzt nur Mieterin oder Eigentümerin bin, ist erstmal egal. Wenn ich Schimmel entdeckt habe, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Und dann muss ich natürlich erstmal schauen, kann ich das eindeutig auf meine Handlung zurückführen oder ist es eher wahrscheinlich, dass das mit der Bausubstanz zu tun hat? Dann muss ich das erstmal dokumentieren, vielleicht die Umstände klären, wann habe ich den entdeckt? Ist das ein Zusammenhang vielleicht erkennbar mit einem Regenereignis, mit einem Hochwasserereignis oder ist irgendwas Besonderes in der letzten Zeit passiert, das damit in Verbindung steht? Und dann befinde ich mich, egal ob Mieterin und Vermieterin, in einem Rechtsraum. Ich habe eine Versicherung unter Umständen für das Gebäude, wenn ich Eigentümerin bin, oder ich habe eben die Verpflichtung, einen Schaden als Mieterin, als Mieter auch dem Vermieter zu melden, damit der die Chance hat, möglichst schnell auch die Ursache zu klären und den Schaden zu beseitigen. Wir haben also quasi die Verpflichtung, erstmal diesen Schaden jemandem zu melden, gegebenenfalls auch als Mieterin der eigenen Hausratsversicherung. Das haben wir in unserem Ratgeber nochmal genau dargestellt, weil das ist nicht so ganz einfach rauszukriegen, wer ist jetzt hier, wem muss ich jetzt was melden. Aber das müsste möglichst schnell passieren, damit auch der Eigentümer oder die Eigentümerin des Gebäudes die Möglichkeit hat, hier vorzugehen, die Versicherung zu informieren und den Schaden zu beseitigen.
Und wie finde ich jetzt jemanden, der mir dann hilft, diesen Schaden zu sanieren?
Das ist jetzt so die Frage, wer macht die Sanierung? Hat jetzt der Eigentümer einen Gutachter zu beauftragen? Da gibt es eine Datenbank bundesweit für veröffentlicht bestellte und vereidigte Sachverständige. Und es gibt auch eine Datenbank bundesweit aus dem Handwerksbereich für bestimmte Qualifikationen von Handwerksverbänden, die in ihrem Fachgebiet auch sich das Thema auf das Thema spezialisiert haben.
Und was ist mit dem Schimmelnetzwerk?
Das Schimmelnetzwerk sind Organisationen, sind fachübergreifende Fachleute in einer Kommune, in einem Land, auch in Hamburg gibt es ein Schimmelnetzwerk oder in Bremen oder in Nordrhein-Westfalen. Da haben sich genau die Fachleute mal an einen Tisch gesetzt, ob in der Kommune oder eben auf Landesebene und kennen sich untereinander und wissen genau, bei welchen Fragestellungen soll ich wen holen und wir versuchen mit einer Sprache zu sprechen. Und da haben wir also festgestellt, möglichst schnell dokumentieren und dann melden, damit die Sanierung auch möglichst schnell in Gang gebracht werden kann und sich gegebenenfalls dann rechtlich absichern, dass die Schritte in der richtigen Reihenfolge passieren.
Ich weiß, Sie sind jetzt hier keine Juristen, aber trotzdem würde ich eine Frage anschließen. Sie sagten gerade, es muss sich ja jemand dann auch schnell beim Vermieter melden. Und wir haben auch noch eine Vermieterfrage, nämlich muss ein Mieter seine Wohnung heizen? Weil er sagt, der Mieter nach den Abrechnungen tut das nicht und da habe ich ein Schimmelproblem in der Wohnung. Gibt es da eine Pflicht?
Ja, es gibt natürlich eine Pflicht, die Wohnung so zu betreiben, dass sie keinen Schaden erleidet. So, jetzt ist auch aber die Frage auch, wie viel muss ich heizen, damit die Wohnung keinen Schaden erleidet? Und da gibt's natürlich das Problem, dass es auch sehr viele Gebäude gibt, die sind so schlecht gedämmt, dass man irgendwann auch Mieterinnen und Mietern nicht mehr zumuten kann, unbegrenzt zu heizen, nur damit kein Schaden entsteht. Also das ist natürlich eine Sache, die müssen Gutachterinnen und Gutachter klären, um rauszufinden, wie weit muss ich denn heizen? Also gar nicht heizen geht nicht. Man ist verpflichtet, die Wohnung so zu beheizen, dass kein Schaden entsteht.
Gibt es denn so eine Temperatur, die Sie da empfehlen würden, die erreicht werden sollte?
Ja, das Problem tauchte ja jetzt auch gerade im Zuge des Ukraine-Krieges auf, wo wir also zum sparsamen Heizen auch angeregt worden sind. Und da waren dann so Temperaturen, die rumgeisterten, die nicht in jedem Gebäude zu machen sind. Aber wir empfehlen, dass man also mit mindestens 18 Grad auch in Räumen, die wenig beheizt werden, mindestens dann auch schadensfrei leben sollte, wenn man gleichzeitig am Tag auch mehrfach die Luft austauscht. Beides, also nur heizen und darin die Feuchtigkeit sammeln, geht nicht. Man muss also auch mit Heizen und Lüften da das richtige Maß finden.
Wir haben mehrere Fragen zu passiven Luftfeuchtern, also Salzblöcke zum Beispiel. Danach fragt Johannes Stahl, wir haben auch Herr oder Frau Menzel, die auch sagt, so Trockensäcke, die man sich in den Keller legt, bringt das was?
Herr Warscheid, was sagen Sie dazu?
Nein, also das ist ein bisschen Augenwischerei. Das kann man mal machen. Das funktioniert vielleicht mal im Campingwagen, aber nicht für ein Haus. Das sind Trostpflaster. Also wenn, muss ich schon richtig gucken, woran das Ganze liegt und muss mich da, wie gesagt, da ist es sicherlich noch eher besser, sich einen Trockner zu besorgen, also einen elektrischen Trockner. Nur der muss bitte gepflegt und sauber gehalten werden. Aber auch der ist keine Lösung, sondern der kann das Problem nur erstmal zeitlich verschieben. Und vielleicht noch mal zu diesem, was wir dann zu machen haben oder was derjenige, der betroffen ist. Wie gesagt, ist schon richtig, was Frau Jünemann sagt, er hat es zu melden. Und dann ist der Vermieter zunächst einmal gehalten. Man sagt in der Regel, in 2-3 Monaten dann eine Lösung zu finden, beziehungsweise herauszufinden, ist es nur der Mieter, ist es ein Bauschaden, was ist immer, liegt vor, und dann eben für eine Sanierung zu sorgen. Aber letztendlich kommen wir mal eben auf diesen Fall, den wir eben hatten mit der erkrankten Frau in Hamburg. Also da kann ich nicht so lange warten, bis alle mal irgendwo denken, reagieren zu können, sondern da muss ich schon, da bin ich auch als Sachverständiger engagiert, zu sagen, nee Leute, hier müssen wir jetzt mal an unseren Tisch setzen. Und diese juristischen Geschichten sind sicherlich alle richtig, wir müssen den Rechtsweg wahren, aber letztendlich geht es manchmal auch darum, sich auf kurzem Wege zu verständigen, bevor man das Ganze zu einem Rechtsfall ausartet. Letztendlich meine Erfahrung, ich bin vereidigter Sachverständiger, ich weiß, wir werden auch gefragt, aber sehr oft ist es mir sehr lieb, wenn ich in meiner Praxis solchen Dingen vorbauen kann und kann schnell für Lösungen sorgen und nicht, dass man anfängt, der hat Recht oder der hat ja und der muss ja, sondern letztendlich für eine Lösung zu sorgen. Und da ist es eben schon wichtig, und da komme ich auf das, wen spreche ich an? Das ist ein schwieriges Feld. Natürlich, es gibt zig Sachverständige auf dem Gebiet. Die einen lernen das wirklich von Grund auf, die anderen machen das irgendwann in einem Kursus. Ich will gar keinen sagen, ob das eine besser und das andere schlechter ist. Aber er sollte lösungsorientiert sein und sich totmessen mit irgendwelchen Dingen und dann eben auch vor allen Dingen Angst schüren, weil der Schimmel ist ja so gefährlich und so weiter, sondern lösungsorientiert zu arbeiten und dann eben auch zu sehen, wie bekomme ich letztendlich dann auch jemanden, der saniert. Auch dort, wir haben gerade drüber gesprochen, der Maler, der einfach was übermalen möchte. Ja, leider gibt es das. Und wir haben mit darauf zu sorgen, dass es eben wir Sanierer bekommen. Und das kann auch ein Maler, kann auch vernünftige Arbeit dabei leisten. Und wir haben aber dann als Sachverständige darauf zu achten. Aber ich möchte, wie gesagt, auch uns Sachverständige daran animieren, nicht das Ganze eben in Messtiraden ausarten zu lassen und viel zu messen und zu untersuchen. Und wie heißt der Schimmel und was weiß ich was.
Das sagen sondern Sie als
auch ein bisschen,
ne?
Lösung.
Ja.
Ja, ich möchte einfach, dass wir lösungsorientiert sind und nicht eben, wie gesagt, natürlich ist es für mich spannend oder manchmal auch weniger, weil es sind nicht immer dieselben Schimmelpilzarten oder sind immer dieselben Schimmelpilzarten, aber zu verstehen, was da passiert ist. Und ich gebe gerne meinen Beitrag dazu, das hygienisch zu bewerten, auch materialtechnisch zu bewerten, macht das Schäden und so weiter. Aber letztendlich muss ich auch andere mit ins Boot nehmen und das ist eben auch das Ziel unseres Netzwerks Schimmel, dem ich vorsitze, dass wir versuchen uns gegenseitig auch zu sagen, und hier höre ich jetzt mal auf, jetzt ist der andere dran und nicht ich. Ich kann nicht alles. Es gibt keine 360-Grad-Experten, die alles können. Und ich muss in der Lage sein, auch mich mal zurückzuziehen und zu sagen, das muss jetzt ein anderer.
Ja, das stimme ich Herrn Warschat ganz auf jeden Fall überein. Denn wichtig ist, dass auch die Fachleute miteinander ins Gespräch kommen. Und wichtig ist auch vielleicht, dass die Stellen, die es in jeder Kommune gibt, wo typischerweise auch Anfragen auflaufen, dass die miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt ganz viele Beratungsstellen in den Kommunen, die natürlich auch mit Fragen zu Feucht und Schimmel konsultiert werden. Wir haben auch in vielen Kommunen Beratungsstellen von der Verbraucherzentrale, wo Energieberatungen sind. Wir können zumindest erstmal fachlich erklären, was da passiert sein könnte und dann weitere Schritte mit dem Betroffenen besprechen, in welche Richtung da jetzt die Anlaufstelle geht. Auch Gesundheitsämter oder städtische Ämter, Wohnungsaufsicht, die haben auch unter Umständen solche Hotline oder Telefon oder Beratungsstellen, sodass klar ist, die können einem unter Umständen dann helfen, die richtigen Fachleute zu finden, wenn nicht gerade vor Ort zufällig auch so ein Netzwerk schon vorhanden ist.
Ja. Stefan Gehrig, weitere Hörerfragen.
Es gibt eine ganze Reihe Zuschriften zum Thema Fenster. Das scheint ein Problem zu sein. Und ich möchte eins mal rausgreifen, eine Mail von Sabine Krüger-Merz. Sie sagt, es geht um ein zweistöckiges altes Bauernhaus und da wurden dann die alten Holzfenster gegen Thermokunststofffenster ersetzt. Und dann gab es immer wieder das Problem mit Schimmelflecken an der Wand. Und jetzt ist die Frage, kann man da irgendwas nachrüsten?
Ja, in dem Moment, wo ich an einem bestehenden Gebäude mit einer bestehenden Konstruktion ein Bauteil verändere, verändere ich dieses Zusammenspiel der Bauphysik in diesem Gebäude. Früher war das Fenster undicht, das heißt, hier hat auch automatisch schon eine Lüftung stattgefunden und Feuchte abgeführt. Jetzt mache ich das Gebäude dichter, weil ich natürlich auch Energie einsparen will, sehr zu Recht. Dann muss ich aber auch mehr darüber im Klaren sein, dass ich konzeptionell anders heizen oder lüften muss. Vor allem die Feuchtigkeit dann anders nach draußen bringe, als durch die unkontrollierte Fugen, die vorher da waren. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, reicht das aus, was ich bislang an Lüftungsphasen am Tag hatte, oder muss ich mir mechanische Hilfe zur Unterstützung nehmen? Und das ist so ein typisches Beispiel, Fenstererneuerung, dass man ein Lüftungskonzept im Vorfeld erarbeiten muss. Was ist notwendig? Brauche ich mechanische Unterstützung? Oder schaffe ich das durch meine kontrollierte, selbstkontrollierte Lüftung mit Fensteröffnung, Fensterschließen?
Da haben wir auch eine Zuschrift die von jemand, der anonym bleiben möchte. Da möchte nämlich die Hausverwaltung jetzt Fensterfalzlüfter nachrüsten.
Das ist eine Quick-and-Dirty-Lösung für den Bestand, würde ich mal so beurteilen. Da gehe ich hin und mache das gute Fenster, was ich einbaue, baue ich automatisch eine Schwachstelle wieder ein. Das ist genau diese Fugenlüftung, wie sie vorher war. Und es ist unkontrolliert. Das heißt, man hat sich hier vielleicht im Vorfeld keine großen Gedanken gemacht, was passiert danach. Der nächste Schritt wäre vielleicht eine mechanische Unterstützung durch eine Abluftanlage, die vielleicht sowieso schon im Haus in der Wohnung vorhanden ist, wie zum Beispiel in einem innenliegenden Bad. Da ist in der Regel dann eine Abluftanlage, die dafür sorgt, dass Feuchtigkeit rausgeht. Dann muss ich halt sehen, dass ich vielleicht im Fensterbereich Zulüftöffnungen kontrolliert einbaue, sodass die nur unter bestimmten Bedingungen aufgehen.
Wir hatten ja mehrfach das Thema schon, dass man sagen muss, okay, wie viel Luftfeuchtigkeit oder so hat man denn? Und da gibt es eine Frage von Sabine Meyer aus Traben-Trarbach, die sagt, woran erkenne ich denn ein gutes Hygrometer und wo kriege ich das?
Herr Warscheid, was sagen Sie da?
Also das lässt sich jetzt auch nicht auf die Schnelle sagen. Ich sage mal, ein gutes Thermometer, 20, 25 Euro und Sie haben ein digitales Messgerät, das Ihnen auch Max und Min zeigt, wie in etwa Ihre Luftfeuchtigkeit sich verhält. Was ich sehr gerne einsetze, die sind inzwischen bezahlbarer geworden. Wir haben selbst kein Gefühl für Luftfeuchtigkeit, wir Menschen. Wir können Temperatur, aber wir würden uns alle verschätzen über die Luftfeuchtigkeit im Raum. Und was ich gerne einsetze, zumindest als Gutachter, ich nehme immer gerne ein Kohlendioxid-Messgerät mit, ein CO2-Messgerät. Und da kann man den Leuten ziemlich schnell zeigen, wie sie lüften, weil die CO2-Konzentration steigt relativ schnell an und da können sie jemanden,
und
wenn
sie
da jemandem sagen, pass mal auf, wenn das über 1000 oder 1500 ppm geht, dann fängst du an, Kopfschmerzen zu haben. Sie glauben gar nicht, wie schnell die Fenster aufreißen und lüften. Mhm. Also das CO2-Messgerät ist manchmal viel effizienter, weil es uns sagt, oh, das geht an meine Lunge, das geht an meine Atmung. Mhm. Aber noch einmal zurückkommt, also man kann das nicht festhalten, jetzt teurer ist besser, aber ich sage mal, ein gutes Messgerät, das man sich in das Bad oder in den Raum stellt, 20, 25 Euro und damit ist es gut. Da gibt es digitale Messgeräte, mit denen man das machen kann. Mhm. Ich denke, was noch mir eingefallen ist oder was mir wichtig erscheint wegen der Lüftung, ja, die Falzlüftung ist natürlich kontraproduktiv, wenn ich das vorher so teuer eingebaut habe. Was ich habe ja eben mich geoutet, dass ich auch Schimmel in meinem Bad habe. Ich bin ja viel beschäftigt, muss immer schnell weg und kann dann nicht viel lüften. Also, was mache ich? Ich mache einen thermostabilisierten Lüfter in mein Bad rein. Mhm. Das kann ich natürlich in meinem Eigenheim machen, aber das kann ich nicht im Mehrfamilienhaus einfach machen, weil da muss natürlich draußen was an die Wand gehängt werden. Mhm. Aber mein Hinweis sei darauf gegeben, diese thermostabilisierten Lüfter kosten ungefähr pro Raum ungefähr 200 bis 300, manchmal 400 Euro. Die sind in der Lage, mit sehr wenig Strom mir quasi immer wieder das zu kontrollieren. Ich kann das selbst bei mir ablesen. Nach dem Duschen ist es sehr hoch und wenn ich dann nach dem Frühstück wieder hochkomme, ist bereits schon alles geregelt wieder. Und dieser Lüfter arbeitet bei mir schon fast 10 Jahre jetzt, hat wenig Aufwand zur Pflege. Aber wie gesagt, mit dem Nachteil in Mehrfamilienhäusern müssen Sie ja erstmal die Zustimmung haben und wenn da überall neben den Fenstern dann plötzlich da so ein entsprechender Deckel ist, wo die Luft noch rauskommt, das wird nicht jeder akzeptieren.
Ja.
Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese thermostabilisierten Lüfter sehr, sehr wichtig sein können und einen Beitrag leisten können nach einer energetischen Sanierung, ja, neben den Baustoffen, die ich genannt habe.
Ja. Eine Frage können wir noch stellen.
Okay, da geht es um Infrarotheizungen, die in den letzten Jahren sehr beliebt waren. Wir haben einen Zuschrift von Dirk Kolpak und der sagt, wie ist das? Das erwärmt ja nicht den Raum, sondern die Gegenstände. Wie kriege ich da die Luftfeuchtigkeit raus? Wie mache ich das?
Die Luftfeuchtigkeit kriegt man nur durch Lüften raus. Die egal welche Heizung jetzt genannt ist, entweder eine Flächenheizung an einer bestimmten Stelle, sorgt ja auch nur dafür, dass die Luft in der unmittelbaren Umgebung beheizt wird. Ja, und wenn da an den kalten Ecken das nicht passiert, dann muss ich halt sehen, dass ich durch Luftbewegungen dafür sorge, dass die warme Luft dahin kommt. Und durch regelmäßiges Heizen und Lüften kriegt man da schon auch ein bisschen Bewegung in die Luft.
Okay, dann haben wir vielleicht doch noch Platz für eine weitere Frage. Da geht es nochmal um die Gefahren, die von Schimmel ausgehen. Eine anonyme Zuschrift wieder. Die Mutter kann sich nicht von einem alten Schrank trennen, an dem sie hängt. Der stinkt aber schon nach Schimmel. Kann man schon ins Gästezimmer? Kann man da guten Gewissens jemanden schlafen lassen, wenn das in der ganze Schrank schon riecht?
Weg damit.
Der ganze Schrank.
Es sei denn, der Schrank hat wirklich Wert, dann lohnt es sich vielleicht hier mit spezialisierten Firmen mal Kontakt aufzunehmen, dass der da eine ausführliche Reinigung macht. Das macht man aber normalerweise nur im Bereich von Museumsstücken, wenn die Schimmel bekommen haben, dass da eine sehr, sehr hochwertige Reinigung dann stattfindet.
Aber der Inhalt des Schrankes, der ist wahrscheinlich auch
betroffen.
Ja. Vielen Dank an meinen Kollegen Stefan Gehrig für das Sammeln der Hörerfragen und das Vortragen. Damit, meine Damen und Herren, neigt sich nämlich die Sendezeit langsam dem Ende zu. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmern. Zugeschaltet aus Oldenburg war das Thomas Warscheid, Mikrobiologe und Sachverständiger für biogene Schäden. Hier bei mir im Studio war Rita Maria Jünnemann, Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und dankt für ihr Interesse.